Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Was immer mehr durcheinander kommt, habe ich die Befürchtung, ist, dass Advent einfach so zur Vorbereitungszeit auf Weihnachten umfunktioniert wird. Und dann werden da die Lebkuchen gebacken und gegessen und der Glühwein getrunken. Es werden die gebrannten Mandeln gegessen und es gibt die Flötenmusik und die Posaunenbläser vom Kirchturm. Und an vielen Stellen wird einfach ein bisschen Romantik gemacht und viele hören gar nicht hin, was da passiert. Aber die realistische Sicht, die holt uns dann manchmal ganz urplötzlich ein. Wie jetzt so vorgestern in Magdeburg oder wenn man dann heimkommt und schaut die Nachrichten, wo wieder irgendwelche Krisenherde in dieser Welt am Kochen sind. Und mitten hinein kommt jetzt das Wort Gottes und erinnert uns daran, dass Advent eigentlich mehr ist. Dass Advent keine Weihnachtsromantik ist, sondern dass Advent etwas damit zu tun hat. Ein Aufstehen gegen Resignation. Die aufrüttelnde Einsicht, dass es eigentlich zu ernst ist in dieser Welt, um einfach nur so immer weiterzumachen. Oftmals ist ja diese Advents- und Weihnachtszeit, man verbindet das mit dieser Erwartung, an Weihnachten könnte man einfach mal so 3 Tage Pause drücken. Und dann erwartet man, dass alle Kriege dieser Welt einfach mal 3 Tage Pause machen, dass irgendwo Waffenstillstand verkündet wird, Weihnachtsfriede, damit man dann am 27. wieder ungehindert aufeinander ballern kann. Aber das ist nicht die Botschaft von Advent und Weihnachten, sondern Advent heißt, dass Gott sagt, ich schaue mir das nicht länger tatenlos an, ich handle. Advent ist die Botschaft, dass Gott sagt, es ist viel zu ernst, um einfach nur weiterzumachen. Ich möchte heute einige Verse uns näher bringen aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 62. Und das beginnt damit, dass der Prophet hier sagt, mein Herz schlägt für Jerusalem. Jerusalem einmal, weil es wahrscheinlich seine Heimatstadt war. Jerusalem aber auch, weil es die Stadt ist, wo der Ort war, der Ort, wo Gott gesagt hat, da will ich euch hören. Da seid ihr eingeladen in meine Gegenwart. Und dass dieser Ort in Trümmern liegt, das lässt ihn nicht in Ruhe. Mein Herz schlägt für Jerusalem, darum kann ich nicht schweigen. Ich halte mich nicht zurück, bis Gottes Hilfe über der Stadt aufersteht wie die Morgensonne, bis ihre Rettung aufleuchtet wie ein heller Schein bei Nacht. Das ist Advent. Zu sagen, ich finde mich nicht damit ab, dass es so ist, wie es ist. Weil Gott sich nicht damit abfindet. Weil er sagt, ich werde etwas dagegen unternehmen. Advent ist Gottes Stopp, ist Gottes Haltsignal, ist Gottes Botschaft hinein in diese Welt, dass er sagt, es muss nicht immer alles so weitergehen. Wir haben ja jetzt auch in der Advents- und Weihnachtszeit und in den folgenden Wochen in Deutschland Wahlkampf. Und viele Parteien treten damit an, dass sie sagen, es muss alles anders werden. Ja, zumindest bis zum Tag der Wahl und dann geht's doch wahrscheinlich weiter wie ehedem. Aber dieser Wunsch, dass etwas anders werden muss, dass alles anders werden muss, das ist zutiefst der antreibende Gedanke, der hinter Advent steht. Weil Gott sagt, nein, ich unternehme etwas, ich beginne zu handeln, ich greife ein. Advent ist eine Zeit im Jahr, wo wir uns daran besonders erinnern, dass wir als Nachfolger von Jesus in die Zukunft sehen und aus der Zukunft den erwarten, der sagt, ich mache alles neu. Advent ist keine Zukunftsromantik, sondern die Einsicht, dass alles anders werden muss, dass es nicht so weitergehen kann. Advent ist Aufstehen gegen Resignation. Der Prophet und Beter sagt hier, bis Gottes Hilfe über der Stadt aufstrahlt, wie die Morgensonne, bis ihre Rettung aufleuchtet wie ein heller Schein über Nacht. Er hat eine klare Perspektive und sagt, ich sehe nicht nur das, was vor Augen ist. Ich sehe nicht nur die ernüchternden Nachrichten, die erschreckenden Ereignisse. Ich sehe nicht nur die Ratlosigkeit vieler Mächtigen und die kurzatmigen Vorsätze, wo morgens Leute aufstehen und sagen, heute will ich mich anstrengen, es anders zu machen, und dann bis Mittag schon merken, dass sie gescheitert sind. Und irgendwann wird das zur Resignation. Man findet sich damit ab. Und Gott sagt, ich finde mich nicht damit ab. In diesem Abschnitt wird uns etwas vorgestellt. Gott spricht hier von Glauben. Ich lese mal diesen Abschnitt vor. Dann sehen alle Völker, wie der Herr dir Recht verschafft, Jerusalem, und ihre Könige bestaunen deinen neuen Glanz. Du wirst einen neuen Namen tragen, der Herr selbst wird ihn dir geben. Ein Schmuckstück wirst du sein, das der Herr in seiner Hand hält, wie ein König seine Krone. Man nennt dich nicht länger die verstoßene Frau und dein Land nicht die Verlassene. Nein, du bist dann meine Liebste und dein Land die glücklich Verheiratete. Denn der Herr wird dich lieben und sich über dich freuen und dein Land wird nicht mehr vereinsamt sein. Warum hat der Prophet Hoffnung? Weil er sein Vertrauen auf Gott setzt. Es ist der Glaube. Glaube ist Rechnen, ist ganz fest, gewiss davon ausgehen, von etwas, was Gott versprochen hat. Dass Gott nicht einfach leere Worte macht und sagt, das und das habe ich vor, und hinterher sagt er, ja, aber ich habe leider nicht die Mehrheit im Parlament gehabt. Sondern dass er sagt, ich werde das hinausführen. Weil der Prophet Glaube hat, sagt er, ich kann nicht still sein. Weil Gott die Macht hat und weil Gott den Willen hat, kommt Advent vom Glauben. Weil wir wissen, dass Gott das nicht unfertig liegen lässt. Ich kann nicht still sein. Ich rufe, bis Gottes Gerechtigkeit aufstrahlt. So der Prophet. Ich höre nicht auf, davon zu sprechen, was Gott versprochen hat und was er tun wird. Und deswegen ist dieser Glaube Hoffnung. Hoffnung, dass Gott etwas, nicht nur etwas verändert, sondern dass Gott Gutes schafft. Es sind ja herrliche Bilder, die hier gebraucht werden. Du wirst ein Schmuckstück, eine Krone sein in der Hand deines Herrn. Jetzt möchte ich euch bitten, stellt euch das Moment vor. Ihr seid ein wertvolles Schmuckstück, eine Krone, so ein Diadem, so mit Edelsteinen besetzt und aus reinem Gold. Und das bist du in der Hand Gottes. Und Gott setzt sich das auf und sagt, ich schmücke mich mit dir. Und man fragt sich unwillkürlich, hat Gott denn nichts Besseres, Wertvolleres als mich, um sich zu schmücken? Ist er nicht Himmel und Erde sein Thron? Ist er nicht alle Herrlichkeit dieser Welt gerade mal so angemessen für ihn? Und warum sagt er jetzt, du bist mein Schmuckstück? Warum? Weil Gott sich nicht mit dem schmückt, was ohnehin schon groß und wertvoll ist, sondern weil er sich mit dem schmückt, was schwach ist, was von sich aus nicht das Ziel erreicht. Mit dem, was versagt und schwach und kraftlos ist. Und er sagt, weil ich dich stark mache, weil in dir meine Kraft deutlich wird, deshalb schmücke ich mich mit dir. Deswegen bist du mein Schmuckstück, weil Gott nicht aufgibt trotz unserer Schwachheit. Es ist ein faszinierender Gedanke, dass Gott sich mit den Schwachen, mit den Armen, mit den Kraftlosen, mit den Resignierten schmückt, weil er sagt, denen habe ich neue Hoffnung gegeben, denen habe ich ein neues Ziel gegeben, die habe ich neu aufgerichtet und mit denen baue ich mein Reich. Paulus greift das dann auch auf und sagt, schaut euch in den Gemeinden um, es sind doch nicht irgendwo die Großen, irgendwo die Milliardäre, die mit Privatflugzeugen durch die Welt fliegen und mit Juwelen um sich schmeißen, die in der Gemeinde sich tummeln. Es sind doch die Menschen, die an ihre Grenzen kommen und die an ihrer Begrenztheit Hilfe suchen bei Gott. Und die erleben, wie Gott sie aufrichtet, wie Gott sie gebraucht. Advent ist die Hoffnung auf Neubelebung. Neubelebung, Wiederbelebung. Ich erlebe manchmal ganz merkwürdige Geschichten, wenn man davon spricht, dass wir als Gemeinden auch in unserer Zeit eine Neubelebung brauchen, dann laufen Leute los und holen einen Kalender und planen Veranstaltungen. Also ich habe mir das mal so vorgestellt, Sonntagabend, Tatort, Thiel und Börne werden gerufen, ja? Da liegt jemand leblos und Thiel fragt, na, lebt er noch? Gerichtsmediziner sagt, schau in seinen Terminkalender, wenn da noch Termine drinstehen, lebt er noch. Blödsinn, oder? Und wir meinen, unser geistliches Leben würde daran erkennbar, dass wir viele Termine haben, dass wir ausgeplant sind, dass wir von morgens bis abends auf Achse sind. Und halten das für geistliches Leben. Nein, Jesus will uns neu beleben. Und das hat mit unserer Beziehung zu ihm zu tun. Advent ist die Hoffnung, dass Gott neu belebt. Und das hat zu tun mit seiner Kraft. Advent ist Hoffnung auf Gottes Kraft. Er spricht hier davon, dass die Gerechtigkeit Gottes aufstrahlt, dass die Völker die Gerechtigkeit Gottes sehen. Gott schafft Recht, er rechtfertigt die, die vor ihm nicht bestehen könnten. Er rechtfertigt uns und im Neuen Testament lesen wir das ja ganz deutlich, dass Jesus unsere Gerechtigkeit ist. Nicht, weil wir mit weißer Weste vor Gott dastehen und sagen, schau mal, was ich für ein anständiger Kerl bin, sondern dass seine Gerechtigkeit uns aufrichtet, dass wir vor ihm gerecht sind, weil Jesus lebt, dass wir auf seine Kraft hoffen dürfen, weil die Herrlichkeit Gottes in uns aufstrahlt. Gott schmückt sich mit den Schwachen. Ein Schmuckstück in der Hand des Herrn, weil die Schwachen, das ist, womit Gott sich auszeichnet. Die Völker werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine strahlende Pracht. Es wird erkennbar in dieser Welt, dass Gott nicht mit den Großen und Starken und Mächtigen handelt, sondern mit denen, die an sich wenig bewegen würden, aber in der Kraft Gottes viel bewegen. Und viele geistliche Neuanfänge, die in der Vergangenheit passiert sind, sind oft mit ganz einfachen Leuten passiert. Einfache Leute, Handwerker oder so, die gar nicht groß in dieser Welt eine Bedeutung hatten. Und die dann anfingen, irgendwo einfach ein paar Waisenkinder zu sammeln und denen was zu essen zu geben. Und wo dann Werke draus geworden sind. Letztens hatten wir so ein Jubiläum von dieser Missionarin. Keine Missionsgesellschaft wollte sie aussenden in England, ja. Alle haben gesagt, nee, sie ist nicht begabt genug. Und dann hat sie es irgendwo so lange geputzt und geschafft und so weiter, bis sie das Fahrgeld zusammen hat, dann auf eigene Faust nach China gefahren. Und hat da angefangen und hat Dinge bewegt, wo andere bloß gestaunt haben. Ja, Gott befähigt einfache Menschen, hoffen auf Gottes Kraft, auf seine Macht. Und Advent heißt Vertrauen auf Gottes unermüdliche Liebe. Dieser Abschnitt mündet ja in eine Liebesgeschichte. Wie ein junger Mann sein Mädchen heiratet, so wird dein Erbauer sich mit dir verbinden. Wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich über dich freuen. Eine Liebesgeschichte. Eine Hochzeit wird uns vor Augen gestellt. Manche von uns erinnern sich noch, ja, an die Hochzeit und was das für ein erhebender Tag war und wo man den ganzen Tag eigentlich bloß so als Mann Blick für seine Frau hatte. Und so heißt es hier, so freut sich Gott an seine Leuten, wie ein Bräutigam an seiner Braut. Wie lange hat er deinem entgegengefiebert und hat gesagt, ich freue mich auf diesen Tag. Ein junger Mann, der ein Mädchen, das Mädchen seiner Träume heiratet, so fühlt sich Gott, wenn er uns bei sich hat. Und wenn man genauer hinschaut, ist es ja nicht wie in vielen Filmen und Theaterstücken. Früher, da war das dann so, wenn die zwei sich eigentlich gefunden haben und wenn sie sich geküsst haben, wenn sie gesagt haben, jetzt heiraten wir, dann war meistens das Stück aus. Aber jeder, der ein bisschen weiter denkt, weiß doch, da fängt es so eigentlich erst an. Und jetzt, wenn man diese Liebesgeschichte Gottes mit seinem Volk betrachtet und noch ein bisschen mehr im Alten Testament guckt, dann sieht man ja, dass das nicht nur eine Liebesgeschichte ist, sondern auch die Geschichte einer geheilten, ernsten Beziehungskrise. Da gibt's ja auch den Propheten Hosea, der das selber verkündet und verkörpert. diese Untreue des Volkes, die Untreue der Menschen Gott gegenüber und was das alles für Komplikationen mit sich bringt. Und wie dann Hosea das selber verkörpert und vormacht und immer wieder davon spricht, dass Gott nicht locker lässt, dass Gott alles unternimmt, um sein Volk zurückzugewinnen. Eine Liebesgeschichte mit Fortsetzung. Und so spricht auch dieser Prophet davon, dass diese Liebesgeschichte zum Ende findet oder in der Erfüllung findet in diesem Bund, der von der Seite Gottes nicht gebrochen wird. Der Bund, der darin besteht, dass Gott treu ist. Und das macht wieder Hoffnung, zu wissen, dass nicht deswegen wir ans Ziel kommen, weil wir so tolle Kerle sind und so tolle Frauen, sondern weil wir wissen, dass er treu ist, weil er versprochen hat, uns an sein Ziel zu bringen. Vertrauen in die unermüdliche Liebe Gottes. Und jetzt möchte ich am Schluss noch eine andere Beobachtung mit uns teilen. Wenn wir diesen Abschnitt lesen, dann haben wir am Anfang gelesen, mein Herz schlägt für Jerusalem. Darum kann ich nicht schweigen. Ich halte mich nicht zurück. Ich kann nicht davon den Mund halten, bis die Hilfe Gottes sichtbar wird. Dann schließt sich an in Vers 6, Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die den ganzen Tag an sein Versprechen erinnern sollen. Ihr Wächter hört nicht auf zu beten, nicht einen Augenblick, und gönnt euch keine Ruhe. Ich fand das sehr interessant. Es beginnt mit einem, der sagt, ich gönne mir keine Ruhe. Ich bete, dass das, was Gott hier mal geschenkt hat, wieder belebt wird. Dass diese in Trümmern liegende Stadt wieder von Gott aufgerichtet und belebt wird. Aber er merkt, ich bleibe damit nicht allein, ich kann damit nicht allein bleiben. Deswegen sagt er, ich habe andere bestellt, ich habe andere gesucht, ich habe andere gefunden und beauftragt, mit mir zu beten. Es beginnt mit dem Gebet eines Einzelnen und es führt zu einem gemeinsamen Gebet. Auf einmal zieht es Kreise und da sind dann andere da, die mitbeten. Da ist nicht nur einer, der betet, sondern viele. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass wir das auch tun sollten. Es ist gut, wenn man allein betet, dass Gott uns in unserer Zeit als Gemeinden in Deutschland und darüber hinaus neu belebt und neu mit Leben erfüllt, neu mit Hoffnung und Zuversicht und Glauben erfüllt. Aber es ist noch besser, wenn wir uns Mitbeter suchen, die mitmachen, die mit einsteigen und sich mit in diesen Dienst stellen lassen. Lasst uns gemeinsam dafür beten, dass Gott neu belebt, dass Gott neues Leben gibt. Wir brauchen es und diese Welt braucht es. Lasst uns anfangen, dafür zu beten.